Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Aus allen Teilen der Welt sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche zusammengekommen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Wir grüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die irgendwo auf der Welt an dieser Konferenz teilnehmen. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied O Fülle des Heiles eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied Blickt auf den Herrn. Danach spricht Elder Stephen E. Snow von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Eine Sonne mir im Herzen scheint.
So, geliebter Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen für den Vorzug, uns hier versammeln zu dürfen als Heilige. In diesem Saal und in Gemeindehäusern und in Wohnungen überall in der Welt. Wir wissen, welche Stärke mit der Versammlung verbunden ist. Und wir möchten dich bitten, uns zu helfen, Stärke voneinander zu bekommen, während wir zuhören und an dieser Versammlung der Konferenz teilnehmen. Wir sind dankbar für unsere Führer. Wir beten für unseren Propheten, seine Ratgeber und die Mitglieder der 12 Apostel. Wir sind dankbar für alle, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Wir wissen, dass da viele Einzelheiten organisiert werden müssen und wir sind sehr dankbar für alle, die mitgewirkt haben, die dazu beitragen, dass dies ein gelungenes Wochenende wird. Wir beten auch für diejenigen, die uns mit Musik erbauen werden, wir dadurch den Geist zu uns einladen werden. Wir beten für diejenigen, die sprechen werden und darum, dass unser Herz offen sein mag, damit wir lernen können und diese Konferenz heute verlassen, mit dem festen Vorsatz, in irgendeiner Weise in unserem Leben besser zu werden. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von Elder Ulysses Soares vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Danach spricht Schwester Becky Craven, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns. Im Anschluss spricht Elder Brooke P. Hales von den 70ern zu uns.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, anlässlich dieser Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage unter der Leitung unseres lieben Propheten, Präsident Russell M. Nelson, wieder mit Ihnen zusammenzukommen. Ich bezeuge Ihnen, dass wir durch die Botschaften derer, die bei dieser Konferenz beten, singen und über die Belange unserer Zeit sprechen werden, den Vorzug haben, die Stimme unseres Erretters Jesus Christus zu vernehmen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Evangelist Philippus einem Äthiopier, der Kämmerer war und über der ganzen Schatzkammer der Königin Äthiopiens stand, das Evangelium erklärte. Auf dem Rückweg von Jerusalem, wo er sich zur Gottesverehrung aufgehalten hatte, las er im Buch Jesaja. Vom Geist gedrängt, lief Philippus hin und fragte ihn: Verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Da tat Philippus seinen Mund auf und ausgehend von diesem Schriftwort verkündete er ihm das Evangelium von Jesus. Die Frage, die der Äthiopier stellte, erinnert uns an den göttlichen Auftrag, den wir alle haben, nämlich danach zu streben, hinzuzulernen und einander im Evangelium Jesu Christi zu unterweisen. Beim Lernen und Lehren des Evangeliums sind wir tatsächlich manchmal wie der Äthiopier. Wir brauchen die Hilfe eines treuen und inspirierten Lehrers. Manchmal sind wir dann wie Philippus. Wir müssen andere bei ihrer Bekehrung unterweisen und stärken. Unser Bestreben, das Evangelium Jesu Christi zu lernen und zu lehren, muss zum Ziel haben, unseren Glauben an Gott und seinen göttlichen Plan des Glücklichseins und an Jesus Christus und sein Sühnopfer zu vergrößern und uns dauerhaft zu bekehren. Solch größerer Glaube sowie tiefere Bekehrung tragen dazu bei, dass wir Bündnisse mit Gott schließen und diese halten. Dies wiederum bestärkt uns im Wunsch, Jesus nachzufolgen, und in uns vollzieht sich eine echte geistige Wandlung. Mit anderen Worten, wir werden eine neue Schöpfung, wie der Apostel Paulus es in seinem Brief an die Korinther dargelegt hat. Diese Wandlung beschert uns ein glücklicheres, produktiveres und gesünderes Leben und hilft uns, uns eine ewige Perspektive zu bewahren. Ist nicht genau das mit dem äthiopischen Kämmerer geschehen, nachdem er vom Erretter erfahren und sich zu dessen Evangelium bekehrt hatte? In der Bibel heißt es, er zog voll Freude auf seinem Weg weiter. Das Gebot, das Evangelium zu lernen und einander zu lehren, ist nicht neu. Es wurde schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte immer wieder gegeben. Einmal, als Mose und sein Volk in den Steppen von Moab waren, ehe sie das verheißene Land betraten, wurde Mose vom Herrn dazu inspiriert, sein Volk an die Aufgabe zu erinnern, die Gesetze und Bündnisse, die sie vom Herrn empfangen hatten, zu lernen und sie ihre Nachkommen, von denen viele die Durchquerung des Roten Meeres und die Offenbarung am Berg Sinai nicht selbst miterlebt hatten, zu lehren. Mose ermahnte sein Volk: Israel, hör auf die Gesetze und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten lehre. Hört, und ihr werdet leben. Ihr werdet in das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gibt, hineinziehen und es in Besitz nehmen. Präge sie deinen Kindern und Kindeskindern ein. Abschließend sagte Mose: Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. Gottes Propheten haben uns immer wieder dazu angehalten, unsere Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn und in Licht und Wahrheit großzuziehen. Präsident Nelson hat vor kurzem gesagt: In dieser Zeit zügelloser Unsittlichkeit und abhängig machender Pornografie
haben die Eltern die heilige Pflicht, ihren Kindern beizubringen, dass sie Gott und Jesus Christus brauchen. Brüder und Schwestern, die Warnung unseres lieben Propheten ruft uns erneut ins Gedächtnis, dass jeder von uns bestrebt sein muss, hinzuzulernen und seine Familie zu lehren, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns liebt und der für seine Kinder einen göttlichen Plan des Glücklichseins aufgestellt hat, dass Jesus Christus, sein Sohn, der Erlöser der Welt ist und dass Errettung durch Glauben an seinen Namen zuwege gebracht wird. Unser Leben muss auf den Felsen gegründet sein, nämlich unseren Erlöser Jesus Christus, damit wir als Einzelne und als Familie selbst geistige Eindrücke empfangen, die sich uns ins Herz prägen und uns helfen, unserem Glauben treu zu bleiben. Sie erinnern sich vielleicht an die zwei Jünger von Johannes dem Täufer, die Jesus Christus folgten, nachdem Johannes bezeugt hatte, dass Jesus das Lamm Gottes war, der Messias. Diese guten Männer nahmen die Einladung Jesu, kommt und seht, an und blieben jenen Tag bei ihm. Sie erkannten, dass Jesus der Messias war, der Sohn Gottes, und folgten ihm bis an ihr Lebensende. Ebenso müssen wir, wenn wir dem Ruf des Erretters zu kommen und zu sehen folgen, bei ihm bleiben, uns mit Freude in die heiligen Schriften vertiefen, uns an ihn freuen, seine Lehre lernen und danach streben, so zu leben, wie er gelebt hat. Nur dann werden wir ihn kennenlernen, Jesus Christus, und seine Stimme erkennen. Wir wissen dann, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, an ihn glauben, nie mehr hungern oder Durst haben werden. Wir werden imstande sein, die Wahrheit jederzeit zu erkennen, so wie es bei diesen beiden Jüngern, die bei Jesus blieben, der Fall war. Brüder und Schwestern, das geschieht nicht von allein. Es ist kein leichtes Unterfangen, uns auf den über alles erhabenen Einfluss des Göttlichen einzustellen. Es erfordert, dass wir Gott um Hilfe anrufen und dass wir lernen, wie wir das Evangelium Jesu Christi in unserem Leben in den Mittelpunkt rücken. Und wenn wir das lernen, verheiße ich Ihnen, dass der Einfluss des Heiligen Geistes uns Wahrheit ins Herz und in den Verstand gibt und Zeugnis für die Wahrheit ablegt. Er lehrt uns alles. Die Frage des Äthiopiers, wie kann ich es verstehen, wenn mich niemand anleitet, hat eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit unserer Eigenverantwortung, die Evangeliumsgrundsätze, die wir gelernt haben, im Leben anzuwenden. Der Äthiopier beispielsweise handelte gemäß der Wahrheit, die er von Philippus erfahren hatte. Er bat darum, getauft zu werden, denn er hatte erkannt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Brüder und Schwestern, unsere Taten müssen das widerspiegeln, was wir lernen und lehren. Wir müssen unseren Glauben durch unsere Lebensweise zeigen. Der beste Lehrer ist ein gutes Vorbild. Das zu lehren, was wir selbst wirklich leben, kann diejenigen, die wir unterweisen, im Innersten prägen. Wenn wir wollen, dass andere, seien es Angehörige oder sonst jemand, freudig die heiligen Schriften und die Lehren der lebenden Apostel und Propheten wie einen Schatz im Herzen hüten, müssen sie sehen können, dass sich unsere Seele daran erfreut. Und wenn wir wollen, dass sie wissen, dass Präsident Russell M. Nelson der heutige Prophet, Seher und Offenbarer ist, müssen sie sehen können, dass wir die Hand heben, um ihn zu unterstützen und dass wir seinen inspirierten Lehren folgen. Wir haben schon oft gehört, dass Taten eine deutlichere Sprache sprechen als Worte. Vielleicht fragen sich manche von Ihnen gerade jetzt, Elder Soares, ich habe das alles getan und habe mich sowohl persönlich als auch mit der Familie an dieses Muster gehalten. Aber leider haben sich einige meiner Freunde und Lieben vom Herrn entfernt. Was soll ich tun? Denjenigen unter Ihnen, die traurig sind, die sich quälen oder Bedauern empfinden, möchte ich sagen, diese Menschen sind nicht für immer verloren, denn der Herr weiß, wo sie sind und er wacht über sie. Denken Sie daran, dass Sie auch seine Kinder sind. Wir können nur schwer all die Gründe verstehen, warum manche einen anderen Weg eingeschlagen haben. In einer solchen Situation ist es das Beste, sie lieb zu haben und anzunehmen, für ihr Wohlergehen zu beten und den Herrn um Hilfe zu bitten, damit wir wissen, was wir tun und sagen sollen. Freuen Sie sich aufrichtig mit ihnen über ihre Erfolge. Seien Sie ein guter Freund und achten Sie auf das Gute in ihnen. Wir dürfen sie niemals aufgeben, sondern sollen eine gute Beziehung zu ihnen pflegen. Weisen Sie niemals ab und verkennen Sie sie nicht. Haben Sie sie einfach lieb. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt doch, wenn die Kinder in sich gehen, haben sie oft auch den Wunsch, nach Hause zu kommen. Wenn das bei ihren Lieben geschieht, füllen Sie ihr Herz mit Mitgefühl, laufen Sie ihnen entgegen, fallen Sie ihnen um den Hals und küssen Sie sie, wie der Vater des verlorenen Sohnes es getan hat. Leben Sie also weiterhin würdig. Geben Sie ein gutes Beispiel, was Ihre Überzeugung betrifft, und nahen Sie sich unserem Erretter Jesus Christus. Er kennt uns und versteht unseren großen Kummer und Schmerz. Und er wird Sie für Ihre Anstrengung und Ihre Hingabe an Ihre Lieben segnen. Wenn nicht in diesem, dann im nächsten Leben. Denken Sie immer daran, Brüder und Schwestern, dass Hoffnung ein wichtiger Bestandteil des Evangeliumsplans ist. In den vielen Jahren meines Dienstes in der Kirche habe ich treue Mitglieder gesehen, die diese Grundsätze beständig angewandt haben. Darunter war auch eine alleinstehende Mutter, die ich hier Mary nennen möchte. Leider musste Mary eine tragische Scheidung durchleben. Zu diesem Zeitpunkt erkannte Mary, dass die elementarsten Entscheidungen, die sie in Bezug auf ihre Familie treffen musste, geistiger Natur waren. Würden ihr das Gebet, das Schriftstudium, das Fasten und der Besuch der Kirche und des Tempels weiterhin wichtig sein? Mary war dem Glauben stets treu geblieben. Und zu diesem kritischen Zeitpunkt beschloss sie, an dem festzuhalten, was sie bereits als wahr erkannt hatte. Sie fand Kraft in der Proklamation zur Familie, in der neben vielen anderen wunderbaren Grundsätzen steht, dass Eltern die heilige Pflicht haben, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen und sie zu lehren, Gottes Gebote immer zu halten. Sie suchte beständig nach Antworten vom Herrn. Und immer wenn sie als Familie zusammen waren, sprach Mary mit ihren vier Kindern über diese Antworten. Gemeinsam unterhielten sie sich oft über das Evangelium und erzählten einander von ihren Erfahrungen und ihrem Zeugnis. Obwohl die Kinder einigen Kummer leiden mussten, entwickeln sie eine Liebe für das Evangelium Christi und den Wunsch, dem Herrn zu dienen und anderen von seinem Evangelium zu erzählen. Drei von ihnen haben treu eine Vollzeitmission erfüllt und der jüngste Sohn ist derzeit als Missionar in Südamerika tätig. Die älteste Tochter, die inzwischen verheiratet und ebenfalls glaubensstark ist, erzählte, ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Mutter uns allein großzog, denn der Herr war immer gegenwärtig. Meine Mutter legte stets Zeugnis für Christus ab und so begann jeder von uns, sich mit seinen Fragen ebenfalls an ihn zu wenden. Ich bin sehr dankbar, dass sie das Evangelium zu einem Teil unseres Lebens gemacht hat. Brüder und Schwestern, diese gute Mutter war in der Lage, ein Zuhause zu schaffen, wo geistiges Lernen großgeschrieben wurde. Mary stellte sich häufig eine ähnliche Frage wie der Äthiopier. Wie können meine Kinder lernen, wenn ihre Mutter sie nicht anleitet? Meine lieben Weggefährten im Evangelium, ich bezeuge Ihnen, wenn wir uns aufrichtig, entschlossen, unbeirrt, ernsthaft und wahrhaftig bemühen, das Evangelium Jesu Christi zu lernen und es einander mit wirklichem Vorsatz unter dem Einfluss des Heiligen Geistes nahebringen, können die Lehren das Herz vieler Menschen wandeln und in ihnen den Wunsch entfachen, gemäß den Wahrheiten Gottes zu leben. Ich bezeuge, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist. Er ist der Erlöser und er lebt. Ich weiß, dass er seine Kirche durch seine Propheten, Seher und Offenbarer leitet. Ich bezeuge auch, dass Gott lebt, dass er uns liebt und uns wieder in seiner Gegenwart haben möchte. Jeden von uns. Er hört unseren Gebeten zu. Ich gebe Zeugnis für diese Wahrheiten im Namen Jesu Christi, Amen.
I once saw a sign in a store window that said,
in einem Schaufenster sah ich einmal ein Schild mit der Aufschrift Glück $15. Ich war so neugierig, wie viel Glück ich mir wohl für $15 kaufen konnte, dass ich in den Laden ging. Was ich dort sah, war eine Menge Billigschmuck und Andenken. Gar nichts davon konnte mir die Art von Glück bringen, die das Schild versprach. Im Laufe der Jahre habe ich oft an dieses Schild gedacht und daran, wie leicht es geschieht, dass man Glück in etwas Billigem oder Flüchtigem sucht. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, haben wir die segensreiche Erkenntnis, wie und wo wahres Glück zu finden ist. Wir finden es, wenn wir sorgsam bedacht sind, das Evangelium zu leben, das unser Herr und Erretter Jesus Christus gelehrt hat, und uns bemühen, mehr wie er zu werden. Wir haben einen guten Freund, der Lokführer war. Beim Befahren seiner Strecke sah er eines Tages auf den Gleisen vor sich ein Auto stehen. Er merkte schnell, dass das Auto festsaß und die Gleise nicht räumen konnte. Er zog sofort die Notbremse, sodass an allen Waggons die Bremsen ausgelöst wurden. Der Zug war jedoch über einen Kilometer lang und transportierte knapp 6000 Tonnen Fracht. Es war physikalisch unmöglich, den Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, zu dem es dann auch kam. Zum Glück hatten die Insassen das Warnsignal des Zuges gehört und waren vor dem Aufprall aus dem Auto geflüchtet. Als der Lokführer mit dem Polizisten sprach, der den Unfall untersuchte, kam eine Frau auf sie zugestürmt. Sie rief wütend, dass sie alles gesehen hatte und bezeugte dann, dass der Lokführer nicht einmal versucht hatte, dem Auto auszuweichen. Wenn der Lokführer hätte ausweichen und die Schienen verlassen können, um den Unfall zu vermeiden, wäre er mit dem gesamten Zug entgleist und zu Schaden gekommen. Auch wäre die Vorwärtsbewegung des Zuges abrupt gestoppt worden. Zum Glück hielten die Schienen, auf denen der Zug fuhr, die Räder jedoch fest in den Gleisen, sodass der Zug trotz des Hindernisses auf der Strecke zum Ziel weiterfahren konnte. Zum Glück sind auch wir auf einem sicheren Weg, dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg, dem zu folgen wir uns bei der Taufe als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, entschlossen haben. Und auch wenn wir gelegentlich auf Hindernisse treffen, führt uns dieser Weg voran zu unserem hehren Ziel in der Ewigkeit, wenn wir ihn fest entschlossen weitergehen. Die Vision vom Baum des Lebens zeigt uns, inwiefern Sorglosigkeit dazu führen kann, dass wir den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg verlassen. Die eiserne Stange und der enge und schmale Pfad führen direkt zum Baum des Lebens, wofür die Glaubenstreuen alle Segnungen bereitstehen, die unser Erretter und sein Sühnopfer bieten. In der Vision war auch ein Fluss zu sehen, der für den Schmutz der Welt steht. In der Schrift wird beschrieben, dass dieser Fluss am Pfad entlang verlief, jedoch nur nahe am Baum vorbeiführte und nicht direkt zu ihm. Die Welt ist voller Ablenkungen, die selbst die Auserwählten täuschen können, sodass sie mit ihren Bündnissen sorglos umgehen. Dadurch werden sie in die Nähe des Baumes, aber nicht zu ihm geführt. Wenn wir nicht sorgsam darauf achten, unsere Bündnisse genau einzuhalten, führt unser sorgloser Umgang uns unter Umständen schließlich auf verbotene Pfade oder zu denen, die bereits das große und geräumige Gebäude betreten haben. Oder wir können gar in den Tiefen des schmutzigen Flusses ertrinken. Bei allem, was wir tun, können wir sorgsam oder sorglos sein, auch wenn es darum geht, das Evangelium zu leben. Wie steht es um unsere Hingabe an den Erretter? Sind wir sorgsam oder sorglos? Da wir alle Menschen sind, rechtfertigen wir unser Verhalten nicht manchmal? Bezeichnen wir unsere Taten nicht zuweilen als im grauen Bereich und verbinden Gutes hin und wieder mit nicht so Gutem? Jedes Mal, wenn es darum geht, auf einen Rat des Propheten oder eines Führers zu hören oder das Evangelium mit Sorgsamkeit zu leben und wir dann mit aber, außer oder allerdings anfangen, sagen wir eigentlich, dass dieser Rat nicht für uns gilt. Wir können noch so viele Begründungen vorbringen. Tatsache ist und bleibt, es gibt keine richtige Weise, das Falsche zu tun. Der Leitgedanke für die Jugendlichen steht dieses Jahr in Johannes 14, Vers 15. Dort weist uns der Herr an, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir ihn lieben, wie wir es sagen, können wir diese Liebe dann nicht dadurch zeigen, dass wir etwas sorgsamer nach seinen Geboten leben? Das Evangelium mit Sorgsamkeit leben heißt nicht, dass wir förmlich und steif sein müssen. Es heißt jedoch, dass unser Denken und Handeln für einen Jünger Jesu Christi angemessen sein soll. Wenn wir überlegen, inwieweit wir das Evangelium mit Sorgsamkeit oder Sorglosigkeit leben, sollten wir diese Punkte bedenken. Sind wir jede Woche sorgsam darauf bedacht, am Sabbat Gott zu verehren und uns auf das Abendmahl vorzubereiten? Könnten wir in unseren Gebeten und beim Schriftstudium mehr Sorgsamkeit an den Tag legen oder den Leitfaden Komm und folge mir nach für den Einzelnen und die Familie aktiver nutzen? Sind wir sorgsam darauf bedacht, in den Tempel zu gehen und halten wir sorgsam und bewusst die Bündnisse, die wir bei der Taufe und im Tempel eingegangen sind? Achten wir sorgsam auf ein gepflegtes Äußeres und anständige Kleidung, besonders an heiligen Stätten und zu heiligen Anlässen? Achten wir sorgsam darauf, wie wir das heilige Tempelgarment tragen? Oder verlangt die Mode einen eher leichtfertigen Umgang damit? Sorgen wir uns beim Betreuen wirklich um andere und erfüllen wir sorgsam unsere Berufungen in der Kirche? Oder nehmen wir unseren Auftrag zu dienen gleichgültig oder sorglos hin? Entscheiden wir sorgsam oder sorglos, was wir lesen und was wir im Fernsehen und auf unseren Mobilgeräten anschauen? Wählen wir unsere Ausdrucksweise sorgsam oder lassen wir sorglos derbe und vulgäre Ausdrücke einfließen? Die Broschüre für eine starke Jugend gibt uns Maßstäbe vor, auf denen großer Segen beruht und die uns helfen, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu bleiben, wenn wir sie sorgsam einhalten. Auch wenn die Broschüre für Jugendliche geschrieben wurde, verlieren die Maßstäbe nicht ihre Gültigkeit, wenn man nicht mehr zu den jungen Männern oder jungen Damen gehört. Sie gelten für jeden von uns, und zwar immer. Wenn wir sie uns noch einmal anschauen, sehen wir vielleicht weitere Möglichkeiten, wie wir das Evangelium mit größerer Sorgsamkeit leben können. Wir senken unsere Maßstäbe nicht, um uns anzupassen oder jemandem in seiner Befindlichkeit entgegenzukommen. Wir sind Jünger Jesu Christi. Es geht uns darum, andere zu erheben und sie auf eine höhere, heiligere Ebene zu führen, damit auch sie größere Segnungen empfangen können. Bemühen wir uns um die Führung des Heiligen Geistes, damit wir erkennen, was wir in unserem Leben ändern müssen, um unsere Bündnisse sorgsamer einzuhalten. Ich bitte Sie, andere nicht zu kritisieren, die genau wie Sie daran arbeiten. Die Rechtsprechung ist mein, spricht der Herr. Wir sind alle dabei, zu wachsen und Änderungen vorzunehmen. Ich finde die Geschichte aus dem Buch Mormon über die Abgefallenen Amlesiten interessant. Um für andere erkennbar zu machen, dass sie nicht länger zu Jesus Christus und seiner Kirche gehörten, malten sie sich ein deutlich sichtbares rotes Zeichen auf die Stirn. Wie machen wir im Gegensatz dazu erkennbar, dass wir Jünger Jesu Christi sind? Können andere in unserem Angesicht leicht sein Abbild erkennen? Erkennen sie durch unser sorgsam geführtes Leben, wen wir vertreten? Als Bundesvolk sollen wir gar nicht wie der Rest der Welt sein. Wir wurden als besonderes Volk bezeichnet. Welch ein Kompliment! Während die Einflüsse in der Welt immer schlechter werden, müssen wir uns mit ganzer Kraft bemühen, uns strikt an den Weg zu halten, der uns sicher zum Erretter führt. Dadurch wird der Unterschied zwischen unserer Lebensweise als Bundesvolk und den weltlichen Einflüssen immer größer. Wenn ich darüber nachdenke, wie wir dauerhaftes Glück erlangen, wird mir bewusst, dass wir uns manchmal durchaus im grauen Bereich befinden. Nebel der Finsternis sind auch auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg unvermeidbar. Versuchung und Sorglosigkeit können uns fast unmerklich von diesem Weg abbringen und uns in die Dunkelheit der Welt führen. Für den Fall, dass das geschieht, hat uns unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson, angehalten, wieder auf den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zurückzukehren, und zwar schnell. Wie dankbar bin ich doch für das Geschenk Umkehr und für die Macht des Sühnopfers unseres Erretters. Es ist unmöglich, ein vollkommenes Leben zu führen. Nur ein Mensch war in der Lage, in seinem Leben auf diesem telestialen Planeten vollkommen zu sein. Das war Jesus Christus. Auch wenn wir nicht vollkommen sind, Brüder und Schwestern, können wir doch würdig sein. Würdig, vom Abendmahl zu nehmen, würdig, die Segnungen des Tempels zu empfangen und würdig, persönliche Offenbarung zu empfangen. König Benjamin bezeugte, dass diejenigen, die dem Erretter mit Sorgsamkeit folgen, gesegnet und glücklich sein werden. Und weiter wünschte ich, ihr würdet den gesegneten und glücklichen Zustand derjenigen betrachten, die die Gebote Gottes halten. Denn siehe, sie sind gesegnet in allem, sowohl zeitlich als auch geistig. Und wenn sie bis ans Ende getreulich aushalten, werden sie in den Himmel aufgenommen, sodass sie dadurch mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. Kann man Glück für 15 Dollar kaufen? Nein. Tief empfundenes, dauerhaftes Glück erlangt man, wenn man bewusst und mit Sorgsamkeit das Evangelium Jesu Christi lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Es ist eine wichtige und tröstliche Lehre des Evangeliums Jesu Christi, dass unser Vater im Himmel seine Kinder in vollkommener Weise liebt. Mit dieser vollkommenen Liebe segnet er uns nicht nur gemäß unseren Wünschen und Bedürfnissen, sondern auch gemäß seiner unendlichen Weisheit. Der Prophet Nephi hat es ganz einfach formuliert: Ich weiß, dass Gott seine Kinder liebt. Ein Aspekt dieser vollkommenen Liebe besteht darin, dass unser Vater im Himmel sich auch der Einzelheiten unseres Lebens annimmt, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrnehmen oder verstehen. Wir bemühen uns um die göttliche Führung und Hilfe des Vaters, indem wir innig und aufrichtig beten. Wenn wir unsere Bündnisse einhalten und danach streben, mehr wie unser Erretter zu sein, haben wir Anspruch auf einen beständigen Strom an göttlicher Führung durch den Einfluss und die Inspiration des Heiligen Geistes. In den Heiligen Schriften heißt es: Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und er weiß alles, denn alles ist vor seinen Augen gegenwärtig. Der Prophet Mormon ist ein gutes Beispiel dafür. Er selbst erlebte die Ergebnisse seiner Arbeit nicht mehr. Doch ihm war klar, dass der Herr ihn achtsam führte. Als Mormon sich dazu inspiriert fühlte, seinem Bericht die kleinen Platten Nephis hinzuzufügen, schrieb er: Und ich tue dies zu einem weisen Zweck. Denn so flüstert es mir zu, gemäß dem Wirken des Geistes des Herrn, der in mir ist. Und nun, ich weiß nicht alles, aber der Herr weiß alles, was kommen wird. Darum wirkt er in mir, gemäß seinem Willen zu handeln. Mormon wusste nicht, dass in der Zukunft die 116 Manuskriptseiten verloren gehen würden. Doch der Herr wusste es und bereitete den Weg, dieses Hindernis zu überwinden, lange ehe es überhaupt auftrat. Der Vater achtet auf uns, kennt unsere Bedürfnisse und wird uns in vollkommener Weise helfen. Manchmal erhalten wir diese Hilfe in genau dem Moment, in dem wir um göttliche Hilfe bitten oder zumindest kurz danach. Manchmal wird unseren aufrichtigsten und redlichsten Wünschen nicht so entsprochen, wie wir es uns erhoffen. Wir stellen dann aber fest, dass Gott größere Segnungen bereithält. Und manchmal werden unsere rechtschaffenen Wünsche nicht in diesem Leben erfüllt. Ich will anhand von drei verschiedenen Begebenheiten veranschaulichen, auf welche Weise der Vater im Himmel möglicherweise antwortet, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Unser jüngster Sohn wurde als Missionar in der Frankreich-Mission Paris berufen. In Vorbereitung auf seine Mission kauften wir ihm die benötigte Kleidung, Hemden, Anzüge, Krawatten, Socken und einen Mantel. Leider war der Mantel, den er haben wollte, nicht in seiner Größe auf Lager. Der Verkäufer teilte uns jedoch mit, der Mantel sei in wenigen Wochen erhältlich und werde in die Missionarsschule in Provo geliefert, ehe unser Sohn nach Frankreich abreiste. Wir bezahlten also den Mantel und dachten dann nicht weiter daran. Unser Sohn traf im Juni in der Missionarsschule ein und der Mantel wurde nur wenige Tage vor seiner geplanten Abreise im August angeliefert. Er probierte den Mantel nicht an, sondern packte ihn eilig mit seiner Kleidung und weiteren Sachen in seinen Koffer. Als unser Sohn in Paris war und der Winter bevorstand, schrieb er uns, dass er den Mantel hervorgeholt und anprobiert hatte, dabei aber festgestellt hatte, dass er viel zu klein war. Nun mussten wir zusätzliches Geld auf sein Bankkonto überweisen, damit er in Paris einen Mantel kaufen konnte, was er auch tat. Leicht verärgert schrieb ich ihm und sagte ihm, er könne den Mantel weggeben, da er ihn ja nicht gebrauchen konnte. Später erhielten wir diese E-Mail von ihm.
It is very, very cold here.
Es ist hier sehr, sehr kalt. Der Wind weht förmlich durch uns hindurch, obwohl mein neuer Mantel wirklich gut und ziemlich dick ist. Ich habe meinen alten Mantel einem anderen Missionar in unserer Wohnung gegeben. Er sagte, er habe darum gebetet, irgendwie einen besseren Mantel zu bekommen. Er hat sich vor einigen Jahren zur Kirche bekehrt und die einzigen, die ihn während seiner Mission unterstützten, sind seine Mutter und der Missionar, der ihn getauft hat. Der Mantel war also eine Antwort auf ein Gebet. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Der Vater im Himmel wusste, dass dieser Missionar in Frankreich, der etwa 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt war, dringend einen neuen Mantel für einen kalten Winter in Paris brauchen würde, dass dieser Missionar aber nicht die Mittel haben würde, einen zu kaufen. Der Vater im Himmel wusste auch, dass unser Sohn aus dem Kleidergeschäft in Provo einen Mantel bekommen würde, der ihm viel zu klein war. Er wusste, dass diese beiden Missionare gemeinsam in Paris dienen würden und dass der Mantel die Antwort auf das demütige, aufrichtige Gebet eines Missionars mit einem dringenden Anliegen sein würde. Der Erretter hat erklärt, verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wenn uns unsere redlichen Wünsche jedoch nicht so wie erhofft erfüllt werden, kann uns dies am Ende sogar von größtem Nutzen sein. Beispielsweise wurde Josef, der Sohn Jakobs, von seinen Brüdern so sehr beneidet und gehasst, dass sie planten, ihn umzubringen. Doch dann verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Wenn jemals ein Mensch meinen konnte, seine Gebete seien nicht wie erhofft erhört worden, dann wohl Josef. Doch in Wirklichkeit führte sein vermeintliches Unglück zu großen Segnungen für ihn und rettete seine Familie vor dem Hungertod. Als Josef später in Ägypten eine hohe Vertrauensstellung innehatte, sagte er mit großem Glauben und Weisheit zu seinen Brüdern, jetzt aber schmerze es euch nicht und es brenne nicht in euren Augen, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Ja, 2 Jahre sind es jetzt schon, dass der Hunger im Land herrscht und noch 5 Jahre stehen, bevor in denen man weder pflügen noch ernten wird. Gott aber hat mich vor euch hergeschickt, um euch im Land einen Rest zu erhalten und euch für eine große Rettungstat am Leben zu lassen. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Während des Studiums erhielt unser ältester Sohn einen sehr interessanten Teilzeitjob mit der Aussicht auf eine ausgezeichnete Festanstellung nach dem Studium. Er arbeitete 4 Jahre lang hart in diesem Studentenjob und war schließlich hochqualifiziert und unter seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten sehr angesehen. Am Ende seines Abschlussjahres wurde eine feste Stelle ausgeschrieben und unserem Sohn kam es so vor, als sei dies vom Himmel selbst so inszeniert worden. Er war der aussichtsreichste Bewerber und alles sprach dafür, dass er die Stelle tatsächlich bekommen würde. Doch er wurde nicht eingestellt. Niemand von uns konnte sich das erklären. Er hatte sich gut vorbereitet, das Bewerbungsgespräch lief gut, er war der geeignetste Bewerber und er hatte mit großer Hoffnung und Erwartung gebetet. Er war am Boden zerstört und niedergeschmettert und wir anderen waren alle ratlos. Warum hatte Gott ihn bei diesem rechtschaffenen Wunsch im Stich gelassen? Es dauerte einige Jahre, bis es uns dann nur allzu klar wurde. Hätte er nach seinem Abschluss den Traumjob bekommen, hätte er eine Gelegenheit verpasst, die sein Leben entscheidend verändert hat und die ihm, wie sich gezeigt hat, ewigen Nutzen und Segen gebracht hat. Gott kannte das Ende von Anfang an, wie er es immer kennt. Und in diesem Fall war die Antwort auf viele aufrichtige Gebete ein Nein, damit es zu einem viel besseren Ergebnis kommen konnte. Und manchmal erhalten wir die Antwort auf ein Gebet nicht in diesem Leben, auch wenn wir uns noch so rechtschaffen, verzweifelt und aufrichtig darum bemühen. Schwester Patricia Parkinson wurde mit normalem Sehvermögen geboren, aber im Alter von 7 Jahren begann sie zu erblinden. Mit 9 Jahren besuchte Pat dann die Gehörlosen- und Blindenschule in Ogden in Utah. Sie lag fast 150 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, was es erforderlich machte, dass sie im Internat der Schule wohnte. Das bedeutete für eine 9-Jährige natürlich schreckliches Heimweh. Mit 11 Jahren hatte sie ihr Sehvermögen völlig verloren. Pat zog mit 15 Jahren wieder zu Hause ein und besuchte die Highschool vor Ort. Sie absolvierte ein Studium und schloss es mit einem Bachelor in Sprachstörungen und Psychologie ab. Nachdem sie sich heldenmütig mit zweifelnden Universitätsbeamten, die für die Zulassung zuständig waren, auseinandergesetzt hatte, ging sie auf eine Hochschule und machte einen Masterabschluss in Sprachtherapie. Pat betreut jetzt 53 Grundschüler und ist in ihrem Schulbezirk die Vorgesetzte von 4 Sprachtherapeuten. Sie hat ihr eigenes Haus und ihr eigenes Auto, mit dem Freunde und Angehörige sie an ihre Zielorte fahren. Als Pat 10 war, stand wieder einmal eine ärztliche Behandlung ihres abnehmenden Sehvermögens an. Ihre Eltern hatten ihr immer genau gesagt, welche ärztliche Behandlung bevorstand. Doch aus irgendeinem Grund hatten sie dieses spezielle Verfahren nicht erwähnt. Als ihre Eltern ihr den Termin für die Behandlung mitteilten, war Pat ihrer Mutter zufolge völlig durcheinander. Sie rannte in ein anderes Zimmer und als sie später zurückkam, sagte sie ziemlich entrüstet zu ihren Eltern: "Ich will euch was sagen. Ich weiß es, Gott weiß es und ihr solltet es auch wissen. Ich werde für den Rest meines Lebens blind sein." Vor einigen Jahren reiste Pat nach Kalifornien, um dort Angehörige zu besuchen. Als sie mit ihrem 3-jährigen Neffen, dem Sohn ihres Bruders, draußen war, sagte er zu ihr: "Tante Pat, warum bittest du nicht einfach den Vater im Himmel, dir neue Augen zu geben? Wenn du ihn bittest, gibt er dir doch alles, was du willst. Du musst ihn nur bitten." Pat sagte, die Frage habe sie kurz aus der Fassung gebracht, denn dann habe sie aber geantwortet: "Naja, manchmal macht der Vater im Himmel das aber nicht so. Manchmal ist es notwendig, dass man etwas lernt. Und deshalb gibt er einem nicht alles, was man will. Manchmal muss man abwarten. Der Vater im Himmel und der Retter wissen am besten, was gut für uns ist und was wir brauchen. Sie geben dir also nicht alles, was du willst. Genau dann, wenn du es willst." Ich kenne Pat seit vielen Jahren und habe ihr kürzlich gesagt, dass ich es an ihr bewundere, wie positiv und fröhlich sie immer ist. Sie erwiderte: "Du hast mich noch nicht erlebt, wenn ich zu Hause bin. Ich habe meine Momente. Ich hatte auch zeitweise ziemlich schwere Depressionen und habe viel geweint." Dann sagte sie jedoch: "Als es anfing, dass mein Sehvermögen abnahm, war es merkwürdig. Aber ich wusste, dass der Vater im Himmel und der Retter bei meiner Familie und bei mir waren. Wir haben das Beste daraus gemacht und meiner Meinung nach sind wir damit richtig umgegangen. Aus mir ist ein recht erfolgreicher Mensch geworden und im Allgemeinen bin ich glücklich. Ich besinne mich darauf, Gottes Hand in allem anzuerkennen. Wenn mich jemand fragt, ob ich wütend bin, weil ich blind bin, antworte ich: Auf wen soll ich denn wütend sein? Der Vater im Himmel steht das mit mir durch. Ich bin nicht allein. Er ist die ganze Zeit bei mir." In diesem Fall wird Pats Wunsch, ihr Sehvermögen wiederzuerlangen, in diesem Leben nicht erfüllt. Aber ihr Motto, das sie von ihrem Vater gelernt hat, lautet: Auch das wird vorbeigehen. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt, dass sich der Vater jetzt in diesem Augenblick ihrer bewusst ist und ihre Gefühle kennt. Er kann auch die geistigen und zeitlichen Bedürfnisse all ihrer Mitmenschen. Diese großartige und tröstliche Wahrheit finden wir in den 3 Erlebnissen, die ich erzählt habe, wieder. Brüder und Schwestern, manchmal werden unsere Gebete schnell erhört und wir erhalten das, was wir uns erhoffen. Manchmal werden unsere Gebete nicht so erhört, wie wir es uns erhoffen, aber mit der Zeit erfahren wir, dass Gott größere Segnungen, als wir ursprünglich erwartet hatten, für uns bereithält. Und manchmal wird uns das, worum wir Gott in Rechtschaffenheit bitten, nicht in diesem Leben gewährt. Elder Neil A. Maxwell hat gesagt: "Zum Glauben gehört auch, dass man darauf vertraut, dass Gott für alles die richtige Zeit kennt. Wir haben die Gewissheit, dass der Vater im Himmel uns auf seine eigene Weise und zu seiner eigenen Zeit segnen und all unsere Sorgen, alle Ungerechtigkeiten und Enttäuschungen beseitigen wird." Mit den Worten König Benjamins: "Und weiter wünschte ich, ihr würdet den gesegneten und glücklichen Zustand derjenigen betrachten, die die Gebote Gottes halten. Denn siehe, sie sind gesegnet in allem, sowohl zeitlich als auch geistig. Und wenn sie bis ans Ende getreulich aushalten, werden sie in den Himmel aufgenommen, sodass sie dadurch mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. O, denkt daran, dass dies wahr ist, denn der Herr Gott hat es gesprochen. Ich weiß, dass Gott unsere Gebete hört. Ich weiß, dass er als allwissender, liebevoller Vater unsere Gebete in vollkommener Weise erhört, gemäß seiner unendlichen Weisheit, und zwar so, dass es uns schließlich den größten Nutzen und Segen bringt. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied »Herr, unser Erlöser«, Nummer 5 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann das Lied »Lieber Vater, hoch im Himmel«. Danach spricht Bischof W. Christopher Waddell, zweiter Ratgeber in der präsidierenden Bischofschaft, zu uns.
Dies ist die 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde,
letzten Monat hat unser Prophet Präsident Russell M. Nelson die 12 eingeladen, ihn zur Weihung des Rom-Tempels in Italien zu begleiten. Auf dieser Reise musste ich an den Apostel Paulus und seine Reisen denken. Damals brauchte man von Jerusalem nach Rom etwa 40 Tage. Heute brauche ich in einem Flugzeug meiner Wahl keine 3 Stunden. Nach Ansicht von Bibelgelehrten verfasste Paulus einige seiner Hirtenbriefe in Rom. Damals wie heute stärken diese die Gläubigen enorm. Paulus und die übrigen Mitglieder der Urkirche, die Heiligen der ersten Tage, waren mit dem Grundsatz des Opferns bestens vertraut. Viele waren heftiger Verfolgung ausgesetzt, sogar bis in den Tod. In den letzten 200 Jahren mussten auch die Mitglieder der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi, die Heiligen der letzten Tage, Verfolgung in vielerlei Gestalt über sich ergehen lassen. Trotz dieser Verfolgung aber, und manchmal wegen ihr, ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ständig weiter gewachsen und heute rund um den Globus zu finden. Bevor wir uns nun aus diesem Anlass gratulieren, einen Kuchen backen und Konfetti in die Luft werfen, tun wir aber gut daran, dieses Wachstum ins rechte Licht zu rücken. Es gibt ungefähr 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Da sind die gut 16 Millionen Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in der Tat eine vergleichsweise sehr kleine Herde. Inzwischen geht die Anzahl der Christen weltweit weiter zurück. Selbst in der wiederhergestellten Kirche des Herrn gibt es, trotz steigender Mitgliederzahlen, allzu viele, die auf die Segnungen regelmäßigen Kirchenbesuchs verzichten. Mit anderen Worten, wo immer sie auf dieser Erde auch sein mögen, es gibt eine Fülle an Gelegenheiten, die gute Nachricht des Evangeliums Jesu Christi Menschen zu überbringen, denen man begegnet oder mit denen man arbeitet, wohnt oder Umgang pflegt. Im vergangenen Jahr hatte ich die Gelegenheit, mich mit den weltweiten missionarischen Aktivitäten der Kirche eingehend zu befassen. Oft habe ich über den großen Auftrag des Erretters an seine Jünger nachgedacht, der da lautet: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe mit der Frage gerungen, wie können wir als Mitglieder und Jünger Christi diesen großen Auftrag in unserem täglichen Leben besser erfüllen? Ich möchte Sie heute bitten, diese Frage mit Herz und Verstand zu betrachten. Seit Jahrzehnten hören wir von den Führern der Kirche den Aufruf, jedes Mitglied ein Missionar. Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi haben in früheren Zeiten wie auch heute mit Freunden und Bekannten stets begeistert und voller Freude über das Evangelium gesprochen. In ihrem Herzen brennt das Zeugnis von Jesus Christus und sie haben den aufrichtigen Wunsch, dass andere dieselbe Freude erfahren, die sie im Evangelium des Erretters gefunden haben. Einige Mitglieder der Kirche scheinen dafür besonders talentiert zu sein. Sie sind sehr gern Botschafter des Evangeliums. Unerschrocken und freudig gehen sie als Mitgliedermissionare voran. Andere jedoch sind eher zögerlich. Wenn es in unseren Versammlungen um Missionsarbeit geht, sinkt ihr Kopf immer tiefer, bis er hinter der Kirchenbank verschwindet, in tiefer Meditation den Blick ganz auf die Schriften gerichtet, um jeden Augenkontakt mit anderen Mitgliedern zu vermeiden. Woran liegt das? Vielleicht fühlen wir uns schuldig, weil wir nicht mehr unternehmen, um andere auf das Evangelium anzusprechen. Vielleicht sind wir unsicher, wie wir das angehen sollen. Oder wir sind zu schüchtern, um unsere Komfortzone zu verlassen. Dafür habe ich Verständnis. Bedenken Sie aber, der Herr hat niemals verlangt, dass unsere missionarischen Bemühungen perfekt und tadellos sein sollen. Vielmehr fordert er das Herz und einen willigen Sinn. Wenn Sie bereits begeistert Missionsarbeit machen, dann bleiben Sie bitte dabei und seien Sie anderen ein Vorbild. Der Herr wird Sie dafür segnen. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, Sie tun sich mit der Verbreitung des Evangeliums schwer, dann möchte ich Ihnen 5 Vorschläge machen, wie Sie ohne Schuldgefühle dem großen Auftrag des Erretters bei der Sammlung Israels mitzuhelfen nachkommen können. Und jeder kann dabei mitmachen. Erstens, kommen Sie Gott näher. Das erste große Gebot lautet, Gott zu lieben. Es ist einer der Hauptgründe, warum wir hier auf der Erde sind. Fragen Sie sich selbst, glaube ich wirklich an den Vater im Himmel? Liebe ich ihn? Vertraue ich ihm? Je näher Sie im Herzen Ihrem himmlischen Vater kommen, desto mehr werden sein Licht und seine Freude aus Ihnen hervorleuchten. Anderen wird auffallen, dass Sie etwas Einzigartiges und Besonderes an sich haben. Zweitens, füllen Sie Ihr Herz mit Nächstenliebe. Dies ist das zweite große Gebot. Versuchen Sie, jeden Menschen als ein Kind Gottes zu betrachten. Dienen Sie Ihren Mitmenschen, ohne sich zu fragen, ob der Name auf Ihrer Liste als betreuender Bruder oder betreuende Schwester steht. Lassen Sie sie an Ihrer Lebensfreude teilhaben. Lachen und trauern Sie mit ihnen. Achten Sie, heilen Sie und stärken Sie Ihre Mitmenschen. Bemühen Sie sich, die Liebe Christi nachzuempfinden und begegnen Sie anderen mit Mitgefühl. Selbst denen, die zu Ihnen unfreundlich sind, sich über Sie lustig machen oder Ihnen Schaden zufügen wollen. Haben Sie sie lieb und behandeln Sie sie als ein Kind des himmlischen Vaters, genau wie Sie eines sind. Drittens, bemühen Sie sich, den Weg eines Jüngers zu gehen. Wenn unsere Liebe zu Gott und seinen Kindern wächst, wächst auch unsere Entschlossenheit, Jesus Christus zu folgen. Wir lernen seine Wege kennen, wenn wir uns an seinem Wort weiden und die Worte der neuzeitlichen Propheten und Apostel beachten. Unser Selbstvertrauen und unser Mut, ihm auf seinen Wegen zu folgen, nehmen zu, wenn wir oft und mit belehrbarem Herzen mit dem Vater im Himmel in Verbindung stehen. Um auf dem Weg eines Jüngers zu bleiben, muss man üben, Tag für Tag, Stück für Stück, Gnade um Gnade, Zeile um Zeile. Manchmal macht man zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns immer wieder aufraffen und aufrichtigen Herzens zur Tat schreiten. Dann werden wir schließlich besser, glücklicher und glaubwürdiger. Es wird normal und natürlich, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. Das Evangelium ist dann ein derart grundlegender, wichtiger Teil unseres Lebens, dass es uns unnatürlich vorkommen wird, nicht mit anderen darüber zu sprechen. Das braucht Zeit, Geduld und Liebe. Es ist eine Lebensaufgabe. Aber es wird gelingen. Viertens, sagen Sie, was Ihr Herz bewegt. Ich bitte Sie nicht darum, sich mit einem Megafon an eine Straßenecke zu stellen und Verse aus dem Buch Mormon zu zitieren. Ich bitte Sie vielmehr darum, stets nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, in den Gedankenaustausch mit anderen ganz natürlich und normal einfließen zu lassen, woran Sie glauben. Sei es in Person oder online. Ich bitte Sie, jederzeit ein Zeuge für die Kraft des Evangeliums zu sein und, wenn nötig, dafür Worte zu gebrauchen. Weil das Evangelium die Kraft Gottes zur Errettung ist, können wir voller Selbstvertrauen, Mut und Demut darüber sprechen. Selbstvertrauen, Mut und Demut mögen sich wie Gegensätze anhören, sie sind es aber nicht. Sie spiegeln die Aufforderung des Erretters wider, die Werte und Grundsätze des Evangeliums nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern unser Licht leuchten zu lassen, damit unsere guten Taten unseren Vater im Himmel verherrlichen. Die Möglichkeit, dies auf ganz natürliche und normale Weise zu tun, sind grenzenlos. Von täglichen guten Taten über persönliche Zeugnisse auf YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter bis hin zu einfachen Unterhaltungen mit Menschen, denen wir begegnen. Dieses Jahr befassen wir uns zu Hause und in der Sonntagsschule mit dem Neuen Testament. Was für eine prächtige Gelegenheit, Freunde und Nachbarn in die Kirche oder nach Hause einzuladen und gemeinsam etwas über den Erretter zu lernen. Machen Sie sie auf die App Archiv Kirchenliteratur aufmerksam, wo die Leitfäden Komm und folge mir nachzufinden sind. Alles Kirchenmaterial kann kostenlos heruntergeladen werden. Wenn Sie junge Leute oder Ihre Familie kennen, geben Sie ihnen die Broschüre für eine starke Jugend und laden Sie sie ein, zu kommen und zu sehen, wie unsere jungen Leute Grundsätze fürs Leben lernen. Wenn sich jemand über Ihr Wochenende befragt, zögern Sie nicht, darüber zu reden, was Sie in der Kirche erlebt haben. Erzählen Sie von den Kindern, die in unserem Gottesdienst so fröhlich das Kirchenlied »Ich möchte so sein wie Jesus« gesungen haben. Erzählen Sie von den Jugendlichen, die alten Menschen geholfen haben, ihre Lebensgeschichten zusammenzustellen. Erzählen Sie von den jüngsten Veränderungen bei unseren sonntäglichen Versammlungen und was für ein Segen das für Ihre Familie ist. Oder erklären Sie, warum uns so viel daran liegt, dass dies die Kirche Jesu Christi ist und dass wir Heilige der letzten Tage sind, genau wie auch die Mitglieder der Urkirche Heilige genannt wurden. Sprechen Sie auf jede Art und Weise, die Ihnen natürlich und normal erscheint, mit anderen darüber, warum Jesus Christus, sein Evangelium und seine Kirche für Sie wichtig sind. Laden Sie die Menschen ein, zu kommen und zu sehen. Laden Sie sie ein, zu kommen und zu helfen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich aktiv an unserem Gemeindeleben zu beteiligen. Und beten Sie nicht nur dafür, dass die Missionare die Auserwählten finden. Beten Sie mit ganzem Herzen dafür, dass auch Sie Menschen finden, die kommen und sehen, die kommen und helfen und die kommen und bleiben. Denken Sie aber daran, stets unsere Vollzeitmissionare einzubeziehen. Sie sind wie Engel, die bereitstehen, mitzuhelfen. Wenn Sie die gute Nachricht verbreiten, das Evangelium Jesu Christi, tun Sie es liebevoll und mit Geduld. Wenn wir andere nur in der Erwartung einladen, dass sie sich recht bald weiße Taufkleidung besorgen und nach dem Weg zum nächsten Taufbecken fragen, gehen wir die Sache falsch an. Manche, die kommen und sehen, werden sich vielleicht niemals der Kirche anschließen. Manche vielleicht erst später. Aber es ist ihre Entscheidung. Aber das ändert nichts an unserer Liebe zu ihnen. Und es ändert auch nichts daran, dass wir immer wieder begeistert einzelne Menschen und Familien einladen, zu kommen und zu sehen, zu kommen und zu helfen, zu kommen und zu bleiben. Fünftens. Vertrauen Sie darauf, dass der Herr seine Wunder wirkt. Wir haben so eine großartige Botschaft von Elder Hales darüber gehört. Machen Sie sich bewusst, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, Menschen zu bekehren. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ihre Aufgabe ist es, das zu sagen, was Ihr Herz bewegt und so zu leben, wie Ihr Glaube an Christus Sie führt. Seien Sie also nicht enttäuscht, wenn jemand die Evangeliumsbotschaft nicht sofort annimmt. Das ist kein persönlicher Misserfolg. Es ist eine Sache zwischen diesem Menschen und dem Vater im Himmel. Ihre Sache ist es, Gott und Ihren Nächsten zu lieben. Glauben, lieben, tun. Wenn Sie sich daran halten, wird Gott durch Sie Wunder wirken, zum Segen seiner geliebten Kinder. Diese fünf Vorschläge helfen Ihnen, das zu tun, was die Jünger Jesu Christi seit Urzeiten tun. Sein Evangelium und seine Kirche werden dann ein wichtiger Teil Ihres Lebens und dessen, was Sie sind und was Sie tun. Laden Sie also andere ein, zu kommen und zu sehen und zu kommen und zu helfen. Und Gott wird sein Erlösungswerk verrichten und die Menschen werden kommen und bleiben. Was aber, wenn es schwierig wird? Möglicherweise fragen Sie sich nun, was mache ich denn, wenn ich alles versuche und die Leute trotzdem negativ reagieren, wenn sie sich kritisch über die Kirche äußern, wenn sie mich im Internet als Freund entfernen? Ja, das mag alles vorkommen. Seit Urzeiten sind die Jünger Jesu Christi verfolgt worden. Der Apostel Petrus meinte, wir sollten uns freuen, dass wir Anteil an den Leiden Christi haben. Die damaligen Heiligen freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Übrigens ist das Wirken des Herrn oft geheimnisvoll. Es kann sein, dass ihre christliche Reaktion auf Ablehnung gerade das ist, was ein verhärtetes Herz erweicht. Als ein Apostel des Herrn Jesus Christus segne ich sie mit dem Selbstvertrauen, ein lebender Beweis für die Werte des Evangeliums zu sein. Dem Mut, immer als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, aufzutreten, und der Demut als Ausdruck ihrer Liebe zum Vater im Himmel und zu seinen Kindern in seinem Werk mitzuhelfen. Meine lieben Freunde, ich verheiße Ihnen, dass Sie große Freude empfinden werden, an der lang vorhergesagten Sammlung Israels teilzuhaben, die auf das Kommen Christi mit Macht und großer Herrlichkeit mit allen heiligen Engeln vorbereitet. Der Vater im Himmel kennt sie. Der Herr liebt sie. Gott wird sie segnen. Dieses Werk ist von ihm verordnet. Sie können das schaffen. Gemeinsam können wir es schaffen. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor etwa 18 Monaten, im Herbst 2017, teilte mir mein 64-jähriger Bruder Mike mit, dass bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Er erzählte mir ebenso, er habe einen Priestertumssegen von seinem Heimlehrer bekommen und habe auch mit seinem Bischof gesprochen. Später schickte er mir ein Foto vom Oakland Californian Tempel, aufgenommen von dem Krankenhaus aus, in dem er behandelt wurde. Darunter stand: Schau, was ich von meinem Krankenzimmer aus sehen kann. Dass er von einem Heimlehrer, einem Priestertumssegen, dem Bischof und dem Tempel sprach, war genauso überraschend wie die Nachricht, dass er Krebs hatte. Mike war nämlich Priester im aaronischen Priestertum und war seit 50 Jahren nicht mehr regelmäßig in die Kirche gegangen. Als seine Familie waren wir an seinem geistigen Fortschritt fast ebenso interessiert wie an seinem Fortschritt im Kampf gegen den Krebs. Vor allem, da jetzt häufig Fragen über das Buch Mormon, die Siegelungsmacht und das Leben nach dem Tod stellte. Die Monate vergingen und der Krebs breitete sich weiter aus. Für die weitere Behandlung wurde Mike schließlich in eine Spezialklinik, das Huntsman Cancer Center in Utah, verlegt. Kurz nach seiner Ankunft wurde Mike von John Holbrook besucht, dem Gemeindemissionsleiter der Gemeinde, in deren Einzugsbereich sich auch die Klinik befand. John erzählte, dass er in Mike einen Sohn Gottes sah, dass sie sich schnell gut verstanden und Freunde wurden, was dazu führte, dass John auch Mikes betreuender Bruder wurde. Er fragte Mike auch gleich, ob die Missionare ihn besuchen dürften, doch mein Bruder lehnte höflich ab. Allerdings fragte John einen Monat später noch einmal und erklärte Mike: Ich glaube, es wird dir gefallen, die Botschaft des Evangeliums zu hören. Dieses Mal stimmte Mike zu, woraufhin die Missionare häufig zu Besuch kamen. Außerdem wurde er von Bischof John Sharp besucht, dessen Gespräche mit Mike dazu führten, dass Mike schließlich 57 Jahre nach seiner Taufe den patriarchalischen Segen empfing. Anfang Dezember letzten Jahres, nach monatelanger Behandlung, beschloss Mike, mit der Krebstherapie, die extreme Nebenwirkungen mit sich brachte, aufzuhören und der Natur ihren Lauf zu lassen. Sein Arzt teilte uns mit, dass Mike noch etwa 3 Monate zu leben habe. Inzwischen stellte Mike weitere Fragen zum Evangelium. Ebenso erhielt er weiter Besuch und Unterstützung von den örtlichen Priestertumsführern. Wenn wir Mike besuchten, sahen wir oft ein geöffnetes Buch Mormon auf dem Nachttisch. Wir sprachen über die Wiederherstellung des Evangeliums, Priestertumsschlüssel, die Tempelverordnung und die ewige Natur des Menschen. Mitte Dezember schien Mike, der inzwischen seinen patriarchalischen Segen empfangen hatte, offenbar mehr Kraft zu gewinnen. Die Prognose, dass er noch mindestens 3 Monate hatte, schien sich zu bewahrheiten. Wir planten sogar, ihn zu Weihnachten und bis ins neue Jahr hinein zu uns zu holen. Am 16. Dezember erhielt ich unerwartet einen Anruf von Bischof Sharp. Er teilte mir mit, dass er und der Pfarrpräsident mit Mike ein Interview geführt hatten und ihn für würdig befanden, das melchisedekische Priestertum zu empfangen. Er fragte mich, wann ich Zeit hätte, daran teilzunehmen. Für die heilige Handlung wurde Freitag, der 21. Dezember, vereinbart. Als meine Frau Carol und ich an diesem Tag in der Pflegeeinrichtung eintrafen, kam uns schon im Flur in der Nähe von Mikes Zimmer jemand entgegen und teilte uns mit, dass Mike keinen Puls mehr hatte. Als wir das Zimmer betraten, sahen wir den Patriarchen, den Bischof und den Pfarrpräsidenten bereits warten. Dann öffnete Mike die Augen. Er erkannte mich und sagte, er könne mich hören und sei bereit, das Priestertum zu empfangen. 50 Jahre, nachdem Mike zum Priester im aaronischen Priestertum ordiniert worden war, durfte ich, assistiert von den örtlichen Priestertumsführern, meinem Bruder das melchisedekische Priestertum übertragen und ihn zum Ältesten ordinieren. 5 Stunden später ging Mike von uns. Er durchquerte den Schleier und begegnete unseren Eltern als Träger des melchisedekischen Priestertums. Erst vor einem Jahr hat Präsident Russell M. Nelson jeden von uns dazu aufgerufen, dass wir uns auf eine edlere, heiligere Weise um unsere Brüder und Schwestern kümmern. Präsident Nelson hat gesagt, da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Herr es getan hat. Wir dienen in seinem Namen, mit seiner Macht und Vollmacht und mit seiner liebevollen Güte. Infolge dieses Aufrufs eines Propheten Gottes werden überall auf der Welt beträchtliche Anstrengungen unternommen, sich des Einzelnen anzunehmen. Einerseits durch koordinierte Bemühungen, wenn Mitglieder treu ihrer Aufgabe beim Betreuen nachkommen, und andererseits durch, wie ich es nenne, spontanes Betreuen, wenn nämlich viele bei unerwarteten Gelegenheiten einem anderen christliche Liebe erweisen. Diese Art des Betreuens haben wir in unserer Familie aus nächster Nähe erlebt. John, Mikes Freund, betreuender Bruder und ein ehemaliger Missionspräsident hatte seinen Missionaren immer gesagt, wenn jemand auf eurer Liste sagt, er sei nicht interessiert, gebt ihn nicht auf. Menschen ändern sich. Und sagte John, Mike hat eine mächtige Wandlung erlebt. John war zunächst ein Freund, der Mike oft Mut machte und ihm eine Stütze war. Doch er beließ es nicht bei freundlichen Gesprächen. John wusste, dass ein betreuender Bruder mehr ist als ein Freund und dass sich durch das Betreuen auch die Freundschaft vertieft. Nicht nur jemand, der an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet, braucht jemanden, der sich seiner annimmt. Es gibt vielerlei unterschiedliche Bedürfnisse, je nach den Umständen. Eine Alleinerziehende, ein weniger aktives Ehepaar, ein Jugendlicher, der Probleme hat, eine überforderte Mutter, eine Glaubensprüfung, finanzielle oder gesundheitliche Probleme, Eheprobleme. Die Liste ist fast endlos. Doch wie mein Bruder Mike ist niemand je zu weit von uns weg. Und es ist nie zu spät für die liebevolle Zuwendung des Erretters. Auf der Website der Kirche zur Betreuung erfahren wir, zwar dient die Betreuung vielerlei Zwecken, doch unsere Bemühungen bei der Betreuung sollten von dem Wunsch geleitet sein, dass sich andere tiefer bekehren und mehr wieder Erretter werden. Elder Neil Anderson hat es so ausgedrückt. Ein gütiger Mensch kann jemandem bei der Reparatur eines Reifens helfen, einen Mitbewohner zum Arzt bringen, sich mit jemandem, der traurig ist, zum Mittagessen treffen oder auch jemanden zur Aufmunterung anlächeln und ihm Hallo sagen. Aber wenn man das erste Gebot befolgt, fügt man diesen wichtigen guten Taten ganz selbstverständlich noch etwas hinzu. Wenn wir bei der Betreuung Jesus Christus nacheifern, dürfen wir nicht vergessen, dass er bei seinen Bemühungen, andere zu lieben, aufzurichten, ihnen zu dienen und Gutes zu tun, nicht nur ein unmittelbares Bedürfnis stillen wollte, sondern ein höheres Ziel verfolgte. Gewiss wusste er um die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen hatte, was ihr unmittelbares Leid anging, Mitgefühl. Wenn er sie heilte, sie speiste, ihn vergab und es unterwies. Aber er wollte mehr tun, als sich um das Jetzt zu kümmern. Er wollte, dass die Menschen ihm folgen, ihn erkennen und ihr göttliches Potenzial erreichen. Wenn wir danach streben, uns andere anzunehmen, so wie der Herr es getan hat, werden wir Gelegenheiten halten, uns selbst zu vergessen und andere aufzurichten. Solche Gelegenheiten mögen oft ungelegen kommen. Dadurch wird geprüft, wie viel uns daran liegt, mehr wie der Meister zu werden. Schließlich war sein unbegrenztes Sühnopfer die selbstloseste Tat überhaupt. Alles andere als bequem. In Matthäus 25 wird uns ins Gedächtnis gerufen, was es dem Herrn bedeutet, wenn wir wie er einfühlsam sind, was die Krämpfe, Prüfungen und Herausforderungen anbelangt, die so viele durchleben, die aber oft unbeachtet bleiben. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen, dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ob wir als betreuender Bruder oder als betreuende Schwester tätig sind oder ob wir einfach bemerken, dass jemand Hilfe braucht, wir sollen nach Führung und Weisung durch den Geist streben und dann handeln. Wir fragen uns vielleicht, wie wir einem anderen am besten dienen können. Der Herr weiß es und durch seinen Geist werden wir in unseren Bemühungen geleitet. Wie Nephi, der vom Geist geführt wurde und nicht im Voraus wusste, was er tun sollte, werden auch wir vom Geist geführt, wenn wir uns bemühen, ein Werkzeug in der Hand des Herrn zu sein, um seinen Kindern Gutes zu tun. Wenn wir uns um die Führung des Geistes bemühen und auf den Herrn vertrauen, werden sich Situationen und Umstände ergeben, in denen wir handeln und für andere ein Segen sein können. Und das ist mit Betreuen gemeint. Es mag auch vorkommen, dass wir erkennen, wo Hilfe gebraucht wird, uns aber nicht imstande sehen zu helfen, weil wir meinen, wir hätten nicht genug zu bieten. So zu handeln, wie der Herr es getan hat, bedeutet, uns andere anzunehmen, indem wir das geben, was wir geben können. Und darauf vertrauen, dass der Herr unsere Bemühungen, unseren Weggefährten auf dieser irdischen Reise ein Segen zu sein, groß macht. Der eine setzt seine Zeit und seine Talente ein. Der andere richtet ein freundliches Wort an jemanden oder packt tatkräftig an. Wir meinen vielleicht, unsere Bemühungen seien unzulänglich. Doch Präsident Dylan H. Oaks hat einen wichtigen Grundsatz erklärt, was Kleines und Einfaches angeht. Er hat gesagt, dass kleine und einfache Taten eine große Wirkung haben, weil sie zur Folge haben, dass der Heilige Geist mit uns ist. Ein Begleiter, durch den sowohl der Gebende als auch der Empfangende Segen erlangen. Mein Bruder Mike, der wusste, dass er bald sterben würde, sagte, Es ist erstaunlich, wie der Bauchspeicheldrüsenkrebs einen dazu bringt, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Dank wunderbarer Männer und Frauen, die sahen, was gebraucht wurde, nicht urteilten und sich wie der Erretter um meinen Bruder kümmerten, war es für Mike nicht zu spät. Bei manchen findet die Wandlung früher statt, bei anderen vielleicht erst jenseits des Schleiers. Wir müssen uns jedoch bewusst machen, dass es nie zu spät ist und dass niemand jeweils so weit vom Weg abgewichen ist, dass ihn das unbegrenzte Sühnopfer Jesu Christi nicht mehr erreichen könnte. Denn es ist tatsächlich grenzenlos in seiner Fortdauer und Reichweite. Bei der letzten Herbstgeneralkonferenz hat Elder Dale G. Renland gesagt, ganz gleich, wie lange es her ist, dass wir vom Weg abgekommen sind, in dem Moment, da wir beschließen, uns zu ändern, hilft Gott, uns zurückzukehren. Die Entscheidung, sich zu ändern, ist jedoch oft die Folge einer Einladung oder Aufforderung, wie etwa, ich glaube, es wird dir gefallen, die Botschaft des Evangeliums zu hören. So wie es für den Erretter nie zu spät ist, ist es nie zu früh, jemanden einzuladen oder zu etwas aufzufordern. In dieser Osterzeit haben wir wieder die herrliche Gelegenheit, über das große Sühnopfer unseres Erretters Jesus Christus nachzudenken und darüber, was er für jeden von uns getan hat, und zwar zu einem unvorstellbaren Preis, der, wie er selbst erklärte, ihn, den größten von allen, der Schmerzen wegen zittern ließ. Doch ich trank davon, erklärte er, und vollendete meine Vorbereitung für die Menschenkinder. Ich bezeuge, dass er alles vollendet hat und es deshalb kein Ende der Hoffnung gibt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die bisher zu uns gesprochen haben, und danken auch dem Chor für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Chor singt nun das Lied »Ich bin ein Kind von Gott«. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Frohlockt, der Herr regiert«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Wilford W. Anderson von den 70ern.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich bei dieser 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu Ihnen sprechen darf. Am 6. April 1830 gründete Joseph Smith auf Weisung des Herrn die Kirche. Dies geschah in Fayette, im Bundesstaat New York, im Haus der Familie Whitmer. Dort waren an diesem Tag 6 Mitglieder und etwa 50 weitere Interessierte anwesend. Obwohl ich nicht weiß, was der Prophet Joseph Smith sagte oder wie er aussah, als er vor dieser kleinen Gruppe stand, weiß ich doch, dass diese Menschen an Jesus Christus glaubten und was sie verspürten. Sie verspürten den Heiligen Geist und sie verspürten, dass sie sich an einer heiligen Stätte befanden. Gewiss verspürten sie, dass sie eins waren. Dieses wunderbare Gefühl wollen wir alle in unserem Zuhause verspüren. Es stellt sich durch das ein, was Paulus als das Trachten des Geistes beschrieben hat. Ich möchte heute meine Erkenntnis weitergeben, wie wir dieses Gefühl bei uns zu Hause öfter verspüren können und wie wir dafür sorgen, dass es länger vorhält. Wie Sie aus Erfahrung wissen, ist dies nicht leicht zu bewerkstelligen. Streit, Stolz und Sünde müssen im Zaum gehalten werden. Die reine Christusliebe muss im Herzen der Mitglieder unserer Familie Einzug halten. Für Adam und Eva, Lehi und Saria und andere Eltern, die wir aus den Heiligen Schriften kennen, war dies eine schwierige Herausforderung. Es gibt jedoch ermutigende Beispiele für anhaltendes Glück in der Familie, die uns Zuversicht geben. Und diese Beispiele zeigen auf, wie es uns und unserer Familie gelingen kann. Sie erinnern sich bestimmt an den Bericht aus 4. Nephi. Und es begab sich, wegen der Gottesliebe, die dem Volk im Herzen wohnte, gab es im Land keinen Streit. Und es gab weder Neid noch Hader, noch Aufruhr, noch Hurerei, noch Lüge, noch Mord, noch irgendeine Art von Sittenverderbnis. Und gewiss konnte es kein glücklicheres Volk unter allem Volk geben, das von der Hand Gottes erschaffen worden war. Es gab weder Räuber, noch Mörder, noch gab es Lamaniten, noch sonst irgendwelche Iten, sondern sie waren eins, die Kinder Christi und Erben des Reiches Gottes. Und wie gesegnet waren sie, denn der Herr segnete sie in allem, was sie taten. Ja, sie wurden gesegnet und es erging ihnen wohl, selbst bis 110 Jahre vergangen waren und die erste Generation seit Christus war vergangen und es gab im ganzen Land keinen Streit. Zitat Ende. Wie Sie wissen, hielt diese glückliche Zeit nicht für immer an. In dem Bericht in 4. Nephi werden die Anzeichen beschrieben, die letzten Endes zum geistigen Niedergang unter guten Menschen führten. Dieses Muster ist durch alle Zeitalter in ganzen Völkern, in Gemeinden und, was am traurigsten ist, in Familien aufgetreten. Wenn wir uns mit diesem Muster befassen, können wir erkennen, wie wir die Liebe in unserer Familie schützen und dafür sorgen können, dass sie zunimmt. Hier ist das Muster des Niedergangs, das nach 200 Jahren vollkommenen Friedens, den das Evangelium mit sich bringt, auftrat. Stolz schlich sich ein. Die Menschen hörten auf, ihre Habe miteinander zu teilen. Sie fingen an, sich Gesellschaftsschichten zugehörig und daher als einander über- oder untergeordnet zu betrachten. Ihr Glaube an Jesus Christus fing an, schwächer zu werden. Sie fingen an, andere zu hassen. Sie fingen an, alle Arten von Sünden zu begehen. Kluge Eltern sind aufmerksam und bemerken diese Anzeichen, wenn sie bei jemandem in ihrer Familie auftreten. Sie sind dann natürlich in Sorge, aber sie wissen, dass diesen Anzeichen der Einfluss des Satans zugrunde liegt, der versucht, gute Menschen dazu zu verleiten, Sünde zu begehen und somit den Einfluss des Heiligen Geistes zu verlieren. Kluge Eltern verstehen daher, dass dies eine Gelegenheit ist, jedes Kind und sich selbst dazu zu bewegen, der Aufforderung des Herrn, zu ihm zu kommen, noch besser Folge zu leisten. Vielleicht schaffen sie das in gewissem Maße, wenn sie ein Kind auffordern, beispielsweise von Stolz umzukehren. Sie könnten versuchen, Kinder davon zu überzeugen, beim Teilen großzügiger zu sein. Sie könnten sie auffordern, sich nicht mehr für besser als jemand anderes in der Familie zu halten. Aber dann kommen sie zu dem Punkt, ihr Glaube an Jesus Christus fing an, schwächer zu werden. Das ist der Schlüssel. Da müssen sie ansetzen, um ihre Familie zu dem geistigen Zustand zu führen, den sie sich für sie wünschen und ihn auch selbst zu erreichen. Wenn sie den Mitgliedern ihrer Familie helfen, mehr Glauben daran zu entwickeln, dass Jesus Christus ihr lebendiger Erlöser ist, verspüren sie den Wunsch, umzukehren. Wenn sie dies tun, wird ihr Stolz allmählich durch Demut ersetzt. Wenn sie immer mehr erkennen, was der Herr ihnen gegeben hat, werden sie es großzügiger teilen wollen. Es wird weniger Wettstreit um Aufmerksamkeit und Anerkennung geben. Hass wird durch Liebe vertrieben und letztlich wird es ihnen so gehen wie dem Volk, das sich durch König Benjamin bekehrte. Der Wunsch, Gutes zu tun, wappnet sie gegen die Versuchung zu sündigen. Das Volk König Benjamins bezeugte, dass es keine Neigung mehr hatte, Böses zu tun. Wenn Sie den Glauben an Jesus Christus festigen, ist das also der erste Schritt, dem geistigen Niedergang in Ihrer Familie und Ihrem Zuhause entgegenzuwirken. Dieser Glaube führt eher zur Umkehr, als wenn Sie gegen die einzelnen Anzeichen für geistigen Niedergang predigen. Am besten führen Sie durch Ihr Beispiel. Ihre Familie und andere müssen sehen, dass ihr eigener Glaube an Jesus Christus und sein Evangelium wächst. Ihnen ist vor kurzem ein großartiges Hilfsmittel an die Hand gegeben worden. Die Eltern in der Kirche haben einen inspirierten Lehrplan für die Familie und den Einzelnen erhalten. Wenn Sie ihn verwenden, festigen Sie Ihren eigenen Glauben an den Herrn Jesus Christus und auch den Ihrer Kinder. Ihr Glaube an den Erretter hat zugenommen, als Sie Präsident Russell M. Nelsons Vorschlag befolgt und das Buch Mormon erneut gelesen haben. Sie haben Passagen und Wörter markiert, die sich auf den Erretter beziehen. Ihr Glaube an Jesus Christus hat zugenommen. Aber dieser Glaube an Jesus Christus wird wie eine junge Pflanze verwelken, sofern Sie sich nicht immer wieder zum Nachsinnen und Beten anspornen, damit Ihr Glaube wächst. Ihrem Beispiel an Glauben zuzunehmen, folgen derzeit vielleicht nicht alle Mitglieder Ihrer Familie. Schöpfen Sie Mut aus dem, was Alma der Jüngere erlebt hat. Als er unter Qualen dringend der Umkehr und Vergebung bedurfte, kam ihm seines Vaters Glaube an Jesus Christus in den Sinn. Ihre Kinder denken vielleicht in einem Augenblick, in dem sie dringend der Umkehr bedürfen, an ihren Glauben an den Erretter. Alma sagte über einen solchen Augenblick, Zitat, und es begab sich, als ich so von Qual gepeinigt war, während ich durch die Erinnerung an meine vielen Sünden gemartert wurde, siehe, da dachte ich auch daran, dass ich gehört hatte, wie mein Vater dem Volk prophezeite, dass ein gewisser Jesus Christus ein Sohn Gottes kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Als nun mein Sinn diesen Gedanken erfasste, rief ich in meinem Herzen aus, O Jesus, du Sohn Gottes, sei barmherzig zu mir, der ich in der Galle der Bitternis bin und ringsum von den immerwährenden Ketten des Todes umschlossen bin. Und nun siehe, als ich dies dachte, konnte ich nicht mehr an meine Qualen denken. Ja, ich wurde durch die Erinnerung an meine Sünden nicht mehr gemartert. Zitat Ende. Neben Ihrem Beispiel dafür, wie man an Glauben zunimmt, kann das Familiengebet eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Zuhause zu einer heiligen Stätte zu machen. Normalerweise wird ein Familiengebet ausgewählt, das Gebet für die Familie zu sprechen. Wenn das Gebet ganz klar eine Fürbitte an Gott ist für diejenigen, die da gemeinsam knien und zuhören, wächst der Glaube jedes Einzelnen. Sie alle können die Liebe zum Vater im Himmel und zum Erretter verspüren, die bekundet wird. Und wenn derjenige, der das Gebet spricht, die Familienmitglieder erwähnt, die Hilfe brauchen, können alle Liebe füreinander verspüren. Selbst wenn jemand aus der Familie nicht zu Hause wohnt, kann durch das Gebet ein Band der Liebe geknüpft werden. Ein Familiengebet kann selbst am anderen Ende der Welt Wirkung zeigen. Mehr als einmal habe ich festgestellt, dass ein Familienmitglied, das weit entfernt war, zur selben Zeit um dasselbe gebetet hat wie ich. Es heißt, betet die Familie zusammen, bleibt die Familie zusammen. Dies könnte meines Erachtens erweitert werden zu betet die Familie zusammen, ist sie zusammen, selbst wenn die Mitglieder der Familie weit voneinander entfernt sind. Da niemand von uns vollkommen ist und man andere leicht verletzt, kann das Zuhause nur dann ein heiliger Zufluchtsort sein, wenn wir schnell und aufrichtig umkehren. Eltern können dies vorleben. Von schroffen Worten und unfreundlichen Gedanken kann man rasch und aufrichtig umkehren. Ein einfaches »Es tut mir leid« kann Wunden heilen und Vergebung und Liebe fördern. Wie der Prophet Joseph Smith mit boshaften Angriffen und Verrätern umging, dient uns als Vorbild. Er vergab schnell, obwohl er wusste, dass der Betreffende ihn vielleicht erneut angreifen würde. Er bat um Vergebung und er schenkte sie anderen großzügig. Die Söhne Mosias waren entschlossen, jedem das Evangelium anzubieten. Dieser Wunsch entsprang ihren eigenen Erfahrungen mit der Umkehr. Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, dass irgendjemand die Folgen der Sünden erlitt, wie sie sie erlitten hatten. Daher setzten sie sich jahrelang Zurückweisung, Beschwernis und Gefahr aus, um ihren Feinden das Evangelium Jesu Christi anzubieten. Während dieser Zeit erlangten sie Freude, weil viele umkehrten und die Freude der Vergebung durch das Sündopfer Jesu Christi erfuhren. Bei den Mitgliedern unserer Familie nimmt der Wunsch zu, anderen vom Evangelium zu erzählen, wenn sie die Freude der Vergebung verspüren. Dazu kann es sogar kommen, wenn sie ihre Bündnisse erneuern und vom Abendmahl nehmen. Der Geist der Missionsarbeit nimmt in der Familie zu, wenn die Kinder und die Eltern im Abendmahlsgottesdienst die Freude der Vergebung verspüren. Durch vorbildliche Andacht können die Eltern und die Kinder einander helfen, diese Freude zu verspüren. Diese Freude kann sehr dazu beitragen, dass unser Zuhause zu einer Missionarschule wird. Vielleicht geht nicht jeder auf Mission, doch alle verspüren dann den Wunsch, das Evangelium zu verbreiten, da es ihnen Vergebung und Frieden gebracht hat. Und ob man derzeit eine Vollzeitmission erfüllt oder nicht, jeder kann Freude verspüren, wenn er anderen das Evangelium anbietet. Für die Eltern und die Kinder bietet der Tempel die beste Gelegenheit, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eine himmlische Stätte ist und eine solche zu schätzen zu lernen. Dies ist vor allem bei kleinen Kindern der Fall. Kinder werden mit dem Licht Christi geboren. Selbst ein Baby kann spüren, dass der Tempel heilig ist. Weil Eltern ihre kleinen Kinder lieben, verbinden sie mit dem Tempel die Hoffnung, dass sie mit ihren Kindern in Liebe als ewige Familie vereint sein können, für immer. Einige von ihnen haben in ihrem Zuhause Fotos von Tempeln. Da in aller Welt neue Tempel gebaut werden, ist es vielen Eltern möglich, mit ihren Kindern das Gebäude eines Tempels zu besuchen. Einige können vielleicht sogar im Rahmen der Tage der offenen Tür einen neuen gebauten Tempel besuchen. Die Eltern können ihre Kinder fragen, was sie beim oder im Tempel verspürt haben. Jeder Vater und jede Mutter kann Zeugnis dafür ablegen, was der Tempel ihm oder ihr bedeutet. Präsident Ezra Taft Benson, dem der Tempel viel bedeutete, hat oft darüber gesprochen, wie er seiner Mutter beim sorgfältigen Bügeln der Tempelkleidung zuschaute. Er sprach darüber, dass er als Junge beobachtete, wie seine Familie das Haus verließ, um in den Tempel zu gehen. Als er Präsident der Kirche war, ging er jede Woche am gleichen Tag in den Tempel. Er erledigte jedes Mal die Tempelarbeit für einen Vorfahren. Das Beispiel seiner Eltern hatte also großen Einfluss auf ihn. Eine ihrer größten Freuden werden sie bei ihren Bemühungen erleben, ihr Zuhause zu einer Stätte des Glaubens an den Herrn Jesus Christus und einer Stätte, die von Liebe durchdrungen ist, zu machen. Die Wiederherstellung des Evangeliums begann mit einer demütigen Frage, über die jemand in einem bescheidenen Zuhause nachdachte, und sie kann auch bei jedem von uns in unserem Zuhause gestellt werden, wenn wir dort die Grundsätze des Evangeliums vermitteln und umsetzen. Dies ist meine Hoffnung und mein tiefster Wunsch, seit ich ein kleiner Junge war. Sie alle haben zuweilen schon einen kurzen Einblick in ein solches Zuhause bekommen. Viele von ihnen haben mit der Hilfe des Herrn ein solches geschaffen. Einige bemühen sich von ganzem Herzen um diese Segnung, doch ist sie ihnen bislang nicht gewährt worden. Ich verheiße ihnen etwas, was ein Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel mir einmal verheißen hat. Ich hatte ihm erzählt, dass ich aufgrund von Entscheidungen, die einige in unserer Familie getroffen hatte, bezweifelte, dass wir in der künftigen Welt vereint sein können. Er sagte in etwa Folgendes: Du machst dir über das falsche Problem Gedanken. Lebe du einfach so, dass du des zelestialen Reiches würdig bist, dann wird es um deine ewige Familie herrlicher bestellt sein, als du es dir vorstellen kannst. Ich glaube, dass er diese freudige Hoffnung jedem von uns zukommen lässt, der im Erdenleben alles tut, was er kann, um sich und die Mitglieder seiner Familie für das ewige Leben bereit zu machen. Ich weiß, dass der Plan des himmlischen Vaters ein Plan des Glücklichseins ist. Ich bezeuge, dass sein Plan es jedem von uns, der sein Bestes gegeben hat, ermöglicht, für immer an eine Familie gesiegelt zu sein. Ich weiß, dass die Priestertumsschlüssel, die durch Joseph Smith wiederhergestellt wurden, in ununterbrochener Priestertumslinie an Präsident Russell M. Nelson weitergegeben wurden. Dank dieser Schlüssel können Familien heute aneinander gesiegelt werden. Ich weiß, dass der Vater im Himmel uns, seine Geistkinder, auf vollkommene Weise liebt. Ich weiß, dass wir dank des Sündopfers Jesu Christi umkehren, reingemacht und würdig werden können, für immer in liebevollen Familien beim Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn Jesus Christus leben zu können. Dies bezeuge ich, dass es wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Rejoice, the Lord is King.
Unser himmlischer Vater, wir kommen so freudig vor dich. Wir sind so glücklich darüber, dass du unser Vater bist und dass wir Glauben haben dürfen an deinen Sohn Jesus Christus und die Hoffnung, die das in unser aller Leben bringt. Wir sind so dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums in dieser letzten Zeit und für den Propheten Joseph Smith. Wir sind so dankbar, dass wir einen Propheten heute haben. Wir lieben Präsident Russell M. Nelson und wir bestätigen und unterstützen ihn mit unserem ganzen Herzen. Wir sind dankbar, dass wir hier heute zusammen sein dürfen. Und uns an alle die erinnern können, die besondere Bedürfnisse haben und unsere Hilfe brauchen und unsere Liebe. Liebe, die wir dir geben, soll unser Herz auch diesen Menschen entgegenwirken. Wir bitten darum, dass wir die Kraft haben, unsere Hände auszustrecken und Freunde zu machen und sie zu unterstützen. Bitte segne uns, dass der Geist der Liebe und Hoffnung und der Freude, den wir heute Morgen hier gespürt haben, dass wir ihn durch die gesamte Generalkonferenz verspüren dürfen. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 189th.
Dies war eine Übertragung von der 189. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.